Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit dem Torwarttrainer des Karlsruher SC. Hallo Markus.
Hallo.
Und Markus Miller hat am Ende des ersten Teils erzählt, was ihm bei Hannover 96 widerfahren ist, denn mental ging es da bergab für ihn und hat ja sehr ausführlich schon berichtet, was alles passiert ist. Ein Schritt zurück, Markus. Was waren so die ersten Anzeichen, die du selbst gespürt hast bei dir? Ich fand es ein sehr schönes Bild, dass im Kopf irgendwie alles verklebt ist und man dann nicht mehr so agieren konnte, wie man agieren konnte. Was waren so die allerersten Anzeichen, die du gespürt hast? Oh, irgendwas passt jetzt nicht mehr für mich.
Ja, es ist gar nicht so einfach, weil jeder hat mal einen schlechten Tag oder ist mal frustriert oder es klappt mal nicht so. Aber also wirklich dieses fast Handlungsunfähige, dass du sagst, ey, da kommt nur ein Ball, du weißt genau, springst du hoch, fängst das Ding ab, wie immer. Und aber irgendwas, wie wenn dich jemand festhält, also du kommst nicht in den Ablauf rein. Und das Unangenehmste war wirklich, kann ich mich noch erinnern, ich bin morgens mal ins Auto gesessen, wollte ins Training fahren, war so ein bisschen nördlich von Hannover, so 20, 30 Minuten gebraucht, je nach Verkehr. Und ich muss irgendwann anhalten, weil ich sage, ich kann nicht weiterfahren. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist so dein Lebenstraum, das ist dein Hobby, das ist das, wofür du eigentlich lebst und du kannst nicht mehr weiterfahren. Dann war schon das Gefühl, jetzt muss man vielleicht ein bisschen genauer hingucken, weil du willst ja eigentlich wieder Fußball spielen. Ja.
Und dann habt ihr euch entschieden, du hast am Ende des ersten Teils erzählt, dann, dass du einen Klinikaufenthalt dann wählst. Hannover 96 hat, wenn ich das so richtig interpretiere, dich sensationell und besser, als es ja gar nicht möglich wäre, unterstützt in der Zeit. Du hast angedeutet, dass dich dieser Klinikaufenthalt verändert hat. Was hast du da gelernt? Was war so das Wichtigste, was dir da widerfahren ist oder was du über dich selbst rausgefunden hast?
Ja, am Ende vom Tag habe ich mich einfach selbst kennengelernt, weil davor, man hat auch so im Fußball auch so diese Schauspielerei sich angepasst, man hat im Prinzip das performt, was man auch von einem erwartet und ja, es hat wirklich erstmal 4-5 Wochen gedauert, bis man erstmal geerdet war und so gemerkt hat, was passiert eigentlich gerade und ja, ich habe es einfach gelernt, auch verschiedene Signale schneller zu deuten und wahrzunehmen. Und ähnlich wie bei Niederlagen nach einer Erfolgsserie, nicht gleich sagen, oh, da ist was, jetzt geht's bergab, sondern einfach mit der Erfahrung, die ich dann mitnehmen durfte, zu wissen, okay, das ist völlig normal oder jetzt musst du mal wieder ein bisschen langsam machen oder jetzt schaffst du dir einen Anker, jetzt lenkst du dich vielleicht mit irgendwas ab. Also kannst du schon verschiedene ganz einfache Mechanismen, Techniken, Routinen, die erarbeiten und es ist auch vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt zu sagen, ja wieder gesund, sondern eher neu aufgestellt, weil es ist ja jetzt nicht wie ein Schnupfen, sondern ist ja einfach, der Mensch ist da, man kann den Geist nicht vom Körper trennen und von daher ja, habe ich einfach ganz, ganz viel Erfahrung mitgenommen.
Gab es Anzeichen von außen, so vielleicht auch in der frühen Phase, die man hätte an dir wahrnehmen können oder war das eigentlich nicht möglich?
Nee, also es ist ja, zum einen ist es ja, jetzt geht es ein bisschen ins Medizinische, da hoffe ich, dass ich jetzt nicht irgendwie was Falsches sage. Ich habe zwar viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht, aber nicht, dass ich jetzt dem einen oder anderen Psychologen was sage, wo der eine oder andere Psychologe dann sagt, ja, so hat er eine Macke. Aber ich meine, es gibt ja zwei Varianten. Das eine ist genetisch oder vererbt und das andere ist eben aufgrund von Erlebnissen, Ereignissen, es können auch Trauerfälle sein, etc. Und bei mir war es vielleicht einfach diese Abwärtsspirale, die in Gang kam, weil ich einfach so, ja, vielleicht schon, das hört sich blöd an, aber so perfektionistisch veranlagt bin, dass ich einfach alles richtig machen will, alles gut machen will und es dann einfach nicht mehr machen konnte. Und das ist halt dann ein Widerspruch in sich, wo er dann innerlich so ein bisschen herausfordert.
Ich habe deshalb am Ende des ersten Teils auch gesagt, dass ich es empfinde, dass ihr da wirklich eurer Vorbildfunktion auch gerecht wurdet, denn ihr habt eben keine Rückenverletzungen etc. vorgeschoben, sondern ihr seid damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was hat zu dieser Entscheidung geführt?
Ja, wir haben schon relativ lange überlegt, was könnte man machen und letztendlich, wenn dann das rausgekommen wäre, ja, Rückenverletzung und nee, der hat doch was anderes, stehst du auch irgendwie komisch da. Und das ist, dann habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf Rumlügerei oder sowas. Das machen wir jetzt so. Und für mich war es ja dann eigentlich im Nachgang auch relativ einfach, weil ich war ja einfach weg. Ich hatte ein zweites Handy, wo nur drei Leute die Nummer hatten. Spannend war es dann eben, wie das für die Familie ist. Da hat eben auch damals der Pressesprecher, wie gesagt, der Alex Jakob, sensationelle Arbeit geleistet. Die Medienlandschaft war auch unglaublich sensibel und es gab eine ganz kurze Berichterstattung und dann war das erstmal alles okay. Für mich das Einzige, es gab zwei Momente, wo ich ein bisschen mit der Öffentlichkeit konfrontiert wurde. Das war nach einer Woche in der Klinik, abends die Sportschau angeguckt. Man sitzt dann mit anderen Klienten dann da, guckt die Sportschau. Und auf einmal kommt er ja hier, nimmt eine Auszeit und alle so.
Das ist doch er hier, der neben mir da, gell?
Ja. Ja. Und das zweite Mal war wirklich so nach 9, 10 Wochen, wo ich wusste, okay, jetzt sind wir eigentlich so am Ende nah, im positiven Sinne, kam wirklich einer auf mich zu und hat sich bedankt bei mir, dass ohne das, was ich gemacht hätte, er jetzt auch nicht hier wäre und den gleichen Weg gehen würde. Und das war dann schon. War schon was Besonderes.
Genau deshalb habe ich gesagt, Vorbild, weil das ja immer was auslöst, wenn Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, zu dem, was sie erlebt haben, auch wirklich stehen und ja auch damit umgehen. Deshalb, was hat das mit dir gemacht, als dieser Mensch zu dir kam? Ja, ohne dich, ohne deine Öffentlichkeit wird's mir jetzt auch nicht gut gehen.
Es war einfach ein tolles Gefühl. Also ich habe mich echt für ihn mitgefreut. Ich habe das nie erwartet irgendwie, dass ich habe das jetzt nicht gemacht, dass ich sage, okay, jetzt sind mir alle dankbar, sondern ich wollte einfach selber mich wieder glücklich fühlen. Und es gab auch so spannende Momente, wo du dann nach 4, 5 Wochen dann mal eine Nacht dann doch wieder heimgefahren bist, so ein bisschen inkognito. Und dann kommst du in Hannover am Hauptbahnhof an und wer da schon mal war, der weiß, da geht's zu im Taubenschlag. Das hat mich fast erschlagen, wie schnell das Leben dann war. Und da hast du erstmal gemerkt, so kriegst du einen anderen Blick auf das Gesamte drumherum. Und und wenn dann eben mit diesem Schritt hier anderen auch wenn ich da helfen konnte, dann freut mich das maximal. Hätte es bei weitem nicht erwartet, aber es ist schön, wenn es den anderen Leuten dadurch besser geht.
Gab es auch Rückschläge?
Eigentlich nein. Nein, also es ist so, man ist neu aufgestellt. Es ist ja auch die Herausforderung, auch bevor das war, zu sagen, hey, ist es jetzt einfach ein Tag, wo ich einfach Frust habe? Habe ich schlecht geschlafen? Klappt irgendwas nicht, wo ich schon länger dran trainiere? Oder habe ich wirklich jetzt ein Problem? Und ich glaube, im Nachgang war es eher so, dass du halt einfach mal einen schlechten Tag hast und aber dann auch Signale oder sowas anders deuten kann und gleich merkt, hey, boah, mal durchatmen, schlaf eine Nacht drüber. Man ist zwar in dem Moment ein bisschen anders energetisch geladen, aber es geht auch weiter. Und wenn ich was in dieser Zeit gelernt habe, das gilt dann auch, das sind so Erfahrungen, die gebe ich auch meine Torhüter weiter, ob es jetzt in dem Bereich ist, ob es auf dem Platz ist, im Training ist, in der Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung als Torhüter selbst. Egal, was einem widerfährt, ob es jetzt schlecht ist oder vielleicht unangenehm, es kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo man sagt, hey, es war wahrscheinlich ganz gut, dass ich das mal erlebt habe, weil das mir in dieser Situation dann vielleicht einen Monat, ein Jahr, 5 Jahre später so weitergeholfen hat, dass wenn ich das nicht erlebt hätte, ich die Situation jetzt so nicht gemeistert hätte.
Und vielleicht den Bundesligaspielern, die vielleicht auch merken, irgendwas im Kopf verklebt, aber die sind vielleicht nicht so stark wie du und holen sich dann auch Hilfe. Hast du einen Tipp, wie kann man da in so einer Situation mit umgehen?
Ich glaube, dass dieser ganze Kontext heutzutage ganz anders ist. Es ist ja schon seit Jahren so, dass die Arbeit in den NLZs die Pflicht besteht, einen Sportpsychologen anzustellen, was ja schon mal der erste Schritt ist. Und dass viele Profis, da geht ja keiner hausieren damit, aber viele schon den ersten Step machen, um Mentaltraining machen oder selbst wenn es nur Yoga ist, dass du so deine Körperwahrnehmung auch besser spürst, dass du mal eine Metaebene gehst. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Begriffe. Und ich glaube, dass da ganz viele schon selbstständig prophylaktisch arbeiten. Plus viele Fußballvereine haben ja auch schon eigene Psychologen angestellt, wo natürlich dann immer auch mal abwarten muss und schauen muss, wie ist die Chemie. Also ich glaube, nicht jeder kann mit jedem. Deswegen ist es so ein bisschen, die Medaille hat da zwei Seiten. Das eine ist, es ist toll, dass einer da ist und auf den man immer zukommen kann. Da haben wir jetzt auch in Karlsruhe wirklich, würde ich mal sagen, Sechser im Lotto mit einem Jannik Romswinkel, ein ganz junger Psychologe, der klassische klinische Psychologieausbildung hat, plus Schwerpunkt Sportpsychologie, plus selbst im Sport, also an der Sportart unterwegs, der hier ganz viel erarbeitet. Und es gibt aber Leute, da will man sich jetzt einfach nicht öffnen. Die haben dann wahrscheinlich schon über ein anderes Netzwerk privat jemand. Und die Gesellschaft ist da, glaube ich, schon sensibler geworden. Es hat sich ganz, ganz vieles in den Fußballvereinen getan, sodass ich glaube, dass da viele schon besser betreut sind und vieles im Vorfeld schon eigentlich im Keim erstickt werden kann. Von daher glaube ich, dass die so wie es bei mir damals war, ich kann mir gar nicht vorstellen, klar, kann vieles passieren, kann auch viele Geschehnisse können kommen, ohne dass man damit rechnet. Aber ich glaube, dass einfach dieses Komplettpaket, diese Betreuung viel, viel besser ist. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, nach meinem Kreuzbandriss, den ich hatte, in dem Bereich schon irgendwas Mentales trainieren zu können, mich irgendwie darauf vorzubereiten, mir die Gelassenheit zu geben, dass ich nicht von Anfang an wieder bei 100% bin. Und so war es dann einfach, ich wollte einfach stur mit der Schraubensammlung von einem Torhüter im Kopf, wollte ich das jetzt einfach machen, und da hätte vielleicht die Weiche anders gestellt werden können. Man weiß es nicht.
Aber du hast aufgrund deiner Erfahrung wahrscheinlich dann auch eben noch die Ausbildung zum Sportmentaltrainer gemacht, richtig?
Ja, es war dann eben zum Schluss hin die größte Verletzung dann. Ich habe mir einen Außenmeniskus abgelöst, plus noch einen Knorpelschaden im Knie, der dann erst später festgestellt wurde. War dann 15 Monate verletzt, hatte zum Schluss noch, wo der Verein eigentlich verlängern wollte und ich eigentlich nur mal eine Woche mit der Mannschaft hätte trainieren sollen, hatte noch eine Blinddarmentzündung, wurde notoperiert. Also da kam schon einiges zusammen und da wurde mir die Entscheidung abgenommen und habe dann natürlich auch viel überlegt, was mache ich? Bleibe ich im Sport? Mache ich was komplett anderes? Habe dann eben das Glück auch gehabt, über die BG eine Umschulung machen zu können. Habe dann gesagt, okay, Sportmentaltraining, das könnte was sein. Habe das dann gemacht, habe dann parallel auch so meinen ersten Schritt als Torwarttrainer im NLZ bei Hannover gemacht. Es lief beides so parallel und habe dann so zum Ende hin gemerkt, hey, mein ganzes Leben stehe ich auf dem Fußballplatz. Ich muss da weiterarbeiten und bin froh, dass ich den Weg auch jetzt weitergegangen bin.
Deshalb spannend. Wie gehst du jetzt also als Torwarttrainer mit deinen Jungs, mit deinen Torhütern um, wenn du vielleicht ja die Erfahrung nicht gemacht hättest und die Ausbildung zum Sportmentaltrainer vielleicht nicht gemacht hättest? Wärst du dann vielleicht noch eher so ein bisschen oldschool, so wie wir halt damals auch von unseren Trainern behandelt wurden, wie du die Anekdote erzählt hast von dem einen Trainer, der dich einwechseln wollte als Goalie?
Ja, man weiß es nicht. Also ich hatte wirklich damals sehr, sehr viel Glück, dass ich zum einen bei Hannover im NLZ so die erste Schritte machen konnte, dann auf einmal bei der Nationalmannschaft, in der Jugendnationalmannschaft Torwarttrainer geworden bin, unglaublich schnell ein großes Netzwerk aufbauen konnte, dann auch nach Wolfsburg wechseln konnte zu einem der größten NLZs, wo auch in dem Jahrgang nur Top-Torhüter waren und du konntest dich dann austesten, konntest eine eigene Erfahrung mit reinbringen. Wie gesagt, das Netzwerk in dem Bereich, dieser Austausch unter den Trainern, der ist extrem wichtig und da habe ich ganz, ganz viel davon profitiert. Und das Schöne war, dieser Weg über die Jugend, wo du erstmal dich selber austesten konntest, was passt, mit dem letzten Schritt wieder im Herrenbereich, mit den ganzen Abläufen, dem Wochenrhythmus, den du von früher mal gekannt hast, wieder arbeiten zu können. Das ist das, wo ich mich einfach wohlfühle und ich dann eben auch versuche, dieses gute Gefühl in der Arbeit auf Augenhöhe mit all meinen Torhütern weiterzugeben, aus Erfahrung so ein bisschen mal zu erzählen, mal sich auch hineinzuversetzen, wie ist es für einen Torhüter, wenn du jetzt einen Freistoß aus der Halbposition kriegst, vor dir sind 10 Leute und du siehst im Moment den Ball nicht, wo stehst du und so. Also das große Plus ist, dass ich vieles selber schon mal erlebt habe, auf dem Platz und neben dem Platz. Und die junge Generation der Torhüter oder selbst der Paddy mit seinen 31 ist ja auch schon eine andere Generation, hat seine Eindrücke. Und so versuchen wir eigentlich gemeinsam in unserem kleinen Torwartteam so einen kleinen Spirit zu haben, so ein cooles Teamgefüge, wo sich jeder in seinem Bereich weiterentwickeln kann und aber auch jeder seinen wichtigen Anteil hat. Und ich stelle mich nicht hin und sage, du musst das und das machen. Ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, weil das habe ich jetzt auch gemerkt in meinen jetzt fast 5 Jahren hier im Handbereich. Jeder Torwart ist individuell, genauso wie jeder Mensch auch individuell ist. Und genauso gehe ich dann auch auf jeden Tor wieder ein. Also ich trainiere mit der Nummer 1, glaube ich, sagen sie mit der Nummer 3, unabhängig von der Position, einfach weil es ein anderer Typ ist. Oder Marius Gersbeck, der sicherlich auf seine Art und Weise auch sehr speziell war, im positiven Sinne, habe ich auch ganz anders trainiert. Und das ist das Tolle, dass du da immer permanent im Austausch sein kannst. Und letztendlich ist es eigentlich immer ausschließlich Individualtraining für den Torhüter. Es ist anders vielleicht wie bei einem Mannschaftstrainer.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de